Am 28. April 2019 befinden wir uns südlich von Mali im Land Burkina Faso. Um 13 Uhr findet nach dem Gottesdienst eine Gruppe von Männern sich um den Pastor dieser Kirchengemeinde zusammen und sie reden ausgelassen über den Gottesdienst vor dem Kirchengebäude. Plötzlich werden sie umringt von einer Gruppe bewaffneter Motorradfahrer und aufgefordert, sich zum Islam zu bekehren. Aber als der Pastor und die Männer dieser Aufforderung abgelehnt haben, wurde ihnen befohlen, bei dem kleinen Baum, der vor dem Kirchengebäude sich befand, aufzuhalten. Und ein Mann nach dem anderen wurde dann hinter das Kirchengebäude gerufen. Sie wurden dort erschossen und anschließend zündeten die Motorradfahrer die Kirche an und zwei Motorräder dieser Kirchenmitglieder. Darauf folgend brachen sie in das Haus des Pastors ein und entwendeten einen großen Sack Reis und mehrere Schafe. Pastor Pierre, der an diesem Tag starb, hinterlässt eine Frau mit 6 Kindern. An diesem Tag starb sowohl er als auch sein Schwager und ein Sohn von ihm. Ein Grundschullehrer aus dem Land Burkina Faso starb an diesem Tag und ein weiterer Christ wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und ist jetzt außerhalb von Lebensgefahr. Aufgrund von einem Konflikt von zwei verschiedenen Weltanschauungen kam es zu solchen Dingen. Und da stellt man sich doch echt die Frage, wie kann das sein, dass ein Streit so weit eskaliert, einfach nur aufgrund von zwei Weltanschauungen? Dass es hin zu Mord und Brandstiftung und Diebstahl und Vandalismus führt. Und wir können uns natürlich auch aus der Reserve nehmen und sagen, das ist südlich von Mali, das ist in Afrika, das ist bei uns in Deutschland nicht so relevant, die Frage nach einer gesunden Streitkultur. Aber ich glaube, den Zahn möchte ich uns heute ziehen. Allein im letzten Jahr in Deutschland, 2023, sind über 150.000 Fälle von schwerwiegender und gefährlicher Körperverletzung dokumentiert worden. Es ist 3,5-mal so viel Einwohner, wie Amberg hat. Und vielleicht ist bei uns wirklich nicht diese körperliche, handgreifliche Gewalt oft präsent in Konfliktsituationen, aber auf andere Facetten. Diese kleine passiv-aggressive Stichelei, diese ja, verbale Gewalt vielleicht auch, wenn man jemand anderen beleidigt. Das ist durchaus etwas, wo wir uns auch in Deutschland, auch in Bayern und ich glaube auch in Amberg, hier in unserer Kirche, müssen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie geht denn richtig streiten? Was macht man denn, wenn man in einem Konflikt gerät? Ich denke an Phänomene wie Cybermobbing. Es ist durchaus ein Thema der Streitkultur, wie wir mit unseren sozialen Medien umgehen. Ich nehme zunehmend wahr, dass unsere Streitkultur schlechter wird, vor allem online, wenn man anonym ist. Ja, also ich schon alles für Kommentare gelesen, wo ungefiltert einfach nur aufgrund von der Anonymität Abfall anderen Menschen entgegengeschleudert wird. Es ist so wichtig für uns, die Frage zu stellen, wie geht Streiten? Weil Streit ist unausweichlich. Früher oder später werden wir in einen Konflikt in unserem Leben hineinkommen. Und deswegen müssen wir uns heute schon die Frage stellen, wie wir dann damit umgehen, bevor es soweit ist. Die Frage nach einer gesunden Streitkultur ist von solcher Relevanz für uns, weil unsere Beziehungen davon abhängen, ob wir es gelernt haben, eine gute Streitkultur zu haben. Ich denke an die Ehe, die schon kurz vor der Zerbruch ist und dann gibt es einen Streit über vielleicht eine Kleinigkeit, die aber aufgrund von einer schlechten Streitkultur dazu führt, dass es dann zur Scheidung kommt. Oder an die Freundschaft, die schon jahrelang da ist und dann aufgrund von einer Meinungsverschiedenheit gepaart mit einer schlechten Streitkultur zu einem zerbrochenen Freundschaft führt. Alles, was ich jetzt gesagt habe über die Relevanz von einer gesunden Streitkultur, hat noch nicht einmal irgendwas mit meinen religiösen Überzeugungen zu tun. Das ist einfach nur wichtig für uns, weil wir Menschen sind. Das ist wichtig für uns, weil wir Beziehungen haben und dadurch unser Leben enorm beeinflusst wird. Deswegen müssen wir uns diese Frage stellen. Aber ich möchte jetzt auch noch 2 Punkte nennen, warum es für uns als Menschen, die sagen, wir möchten gerne der Lehre und dem Charakter von Jesus nachfolgen, noch viel, viel wichtiger sein sollte, diese Frage beantworten zu können. Wenn jemand mit einer anderen Weltanschauung sieht, wie wir in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde umgehen. Und plötzlich lassen wir die Masken fallen und schreien uns an. Oder werden vielleicht sogar im schlimmsten Fall handgreiflich. Es ist wirklich wie eine 100 Meter hohe Mauer, die wir aufziehen. Und 100 Meter lange Mauer. Es ist so unangenehm. Das wollen Menschen nicht. Das ist abstoßend, wenn wir dann einfach nur miteinander streiten, weil wir Konflikte haben. Aber andersherum gilt es natürlich auch im Positiven. Das muss man ganz, ganz wichtig vor Augen haben. Wir können einerseits Mauern bauen, aber wenn wir eine gute Streitkultur entwickeln in der Kirchengemeinde, dann bauen wir Brücken. Dann ist es anziehend für andere Menschen, wenn die feststellen, ja, also die haben so viele verschiedene Meinungen und so viele verschiedene Art, wie die leben, aber mit denen kann man eigentlich gar nicht streiten. Die sind halt einfach friedlich miteinander, ist angenehm bei denen, da wird man nicht irgendwie angeschrien oder runtergemotzt oder sowas. Das ist wie eine Brücke, die wir dann bauen. Wir müssen uns die Frage stellen, als Menschen, die Jesus nachfolgen möchten, möchten wir Mauern bauen oder Brücken bauen? Und jetzt kommt der letzte Grund und vielleicht auch der wichtigste Grund, warum wir uns diese Frage stellen müssen. Wie geht Streiten? Was ist eine gute Konfliktkultur? Und der Grund klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt und vielleicht sehr einfach. Gott hasst Streit. Gott will nicht, dass wir miteinander streiten. Und wenn wir sagen, wir möchten Gott gefallen, dann distanzieren wir uns von Streitigkeiten. Der Apostel Paulus, der geht sogar einmal so weit zu sagen, dass die Streitigkeiten in der Gemeinde, die er gegründet hat, einfach nur daraus resultieren, weil sie halt eine sündhafte Natur haben und egoistisch sind. Und wenn sie von Gottes Geist geleitet wären, dann würden sie miteinander freundlich umgehen und geduldig und in Freude miteinander zusammen sein. Und Gott hasst Streit, er möchte das nicht. Und deswegen müssen wir uns diese Frage stellen. Heute möchte ich dir einen Text vorstellen aus dem Neuen Testament, aus der Antike. Es ist jetzt 2000 Jahre alt, dieser Text. Der ist verfasst worden von dem Bruder von Jesus, von Jakobus. Aber ich glaube, dass er wirklich absolut ganz und gar nichts an seiner Relevanz und Aktualität für uns heute, für die Frage nach einer gesunden Streitkultur eingebüßt hat. Dieser Text hat folgenden Anlass. Also der Jakobus, der war der Kirchengemeindeleiter in Israel. Und dann gab es jetzt aber auch bei denen Konflikte, schon vor 2000 Jahren, und jeder hat Konflikte, nämlich Juden haben sich jetzt zu ihrem Messias, nämlich Jesus, bekehrt. Und andere Juden haben aber Jesus als ihren Erlöser, als ihre Messiasfigur abgelehnt. Und das führte dann dazu, dass tatsächlich die Christen, also die messianischen Juden, würden wir heute sagen, nicht mehr sich in den Synagogen frei treffen konnten oder auch in dem Tempel sich einheitlich versammeln konnten und deswegen tatsächlich dann auch später dann mehr und mehr verfolgt wurden, was dazu führte, dass sich die Kirchengemeinde in Israel überall zerstreut hat. Das liest man im ersten Vers von diesem Brief von Jakobus, wo er sagt, dieser Brief ist an die Kirche in der Zerstreuung. Das muss man sich so vorstellen wie ein Rundbrief. Also heute würde man vielleicht Broadcast-E-Mail sagen oder sowas. Also die haben halt ein Papyrus gehabt, das haben die dann weitergegeben und die ein bisschen wohlhabender waren, vielleicht sogar schreiben konnten oder lesen, die haben dann den Brief abgeschrieben und für sich behalten. Und dann gaben die den weiter, weil der so viele wertvolle Informationen hatte über Konfliktkultur oder allgemein, wie sie auch leben sollen. Und zwischen den Zeilen liest man auch schon raus, also diese Leute, an die dieser Brief adressiert ist, die sind schon erprobt in diesem Thema. Und ich möchte das jetzt ein bisschen deduktiv mit euch angehen. Also wir haben verstanden, es ist extrem wichtig, wie wir miteinander umgehen, aufgrund von Mauern oder Brücken oder einfach, weil Gott es so will. Lass uns mal anschauen, was Gott dazu sagt, wie wir in einer Konfliktsituation, also wenn wir jetzt in einem Streit sind, wie können wir das gut machen? Sagt der Jakobus Folgendes, also für die das nachlesen möchten, gerne daheim oder dann online oder wenn du die Bibel dabei hast, das ist im Kapitel 1. von dem Jakobusbrief ab Vers 19 bis Vers 26. Er schreibt Folgendes, was tust du, wenn du im Streit bist? Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Und dann in Vers 26 setzt er noch einen drauf und sagt sogar, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht in Zaum halten könnt, dann betrügt ihr euch nur selber und euer Dienst für Gott ist wertlos. Das ist schon krass, wenn du bedenkst, wenn du sagst, du möchtest gern Gott dienen, du möchtest gern Jesus nachfolgen, aber du hast nicht gelernt, eine gute Streitkultur zu haben. Du kannst deine Zunge nicht in Zaum halten. Was Jakobus uns da sagt, ist, alles, was wir tun, ist einfach wertlos. Es bringt gar nichts. Es hat gar keinen Nutzen für Gott oder schon gleich dreimal nicht für andere und für dich selber auch nicht. Es ist so wichtig, denn er sagt, menschlicher Zorn, also das, was in einem Streit halt hochkommt, dann kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht wäre. Und er schlussfolgert daraus für die Frage, was tun wir jetzt? Du solltest deswegen schnell bereit sein, zuzuhören und langsam zum Reden, langsam zum Zorn sein. Das muss man sich so vorstellen, also als ich darüber nachdachte, wie kann ich es veranschaulichen, das ist wie das Spiel Eier werfen. Vielleicht kennst du es, ich habe es selber noch nie gespielt, ich würde gerne mit der richtigen Gruppe das mal machen. Also du hast halt einen Werfer und einen Fänger von einem rohen Ei. Der wirft das Ei und der Fänger, der muss natürlich aufpassen, denn wenn das Ei an seiner Hand zerschellt, wenn es zerplatzt, dann hat er halt verloren. Der Clou dabei ist, du musst mit der Laufbahn des Eis mitgehen und so den Schwung dann rausnehmen. Und dann kriegst du halt den Punkt und darfst du das Ei zurückwerfen. Auf gar keinen Fall einfach nur so dastehen und abblocken, sonst hast du halt verloren. Das ist, was Jakobus uns eigentlich sagt. Also wir müssen so den Schwung rausnehmen in dieser Konfliktsituation. Dieser menschliche Zorn, der bringt nichts Gutes hervor. Deswegen nimm den Schwung raus, nimm die Energie raus aus diesem Konflikt, indem du schnell bereit bist zuzuhören, aber langsam zum Zorn bist. Diese erste Reaktion, darauf kommt es an. Anderes Beispiel wäre klassischerweise dieses Dämpfersystem beim Fahrrad oder beim Auto, Motorrad oder dergleichen. Du fährst halt über ein Schlagloch drüber oder über einen Hügel oder steinigen Untergrund und der Dämpfer von deinem Fahrrad hilft dir, die Energie rauszunehmen von dem ersten Stoß und dann ist es halt angenehm zu fahren. Also ohne Dämpfer zu fahren mit dem Auto, das wäre ein bisschen ungünstig. Genau das ist das Bild. Also dämpf erstmal den ersten Schlag ab in diesem Konflikt. Nimm die Energie raus, nimm den Schwung raus und dann wird das Ganze auf eine gute Bahn geleitet. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele geben, wie das jetzt praktisch ausschauen kann. Wenn du sagst, du möchtest das umsetzen für dich, also du möchtest gern diesen Konflikt, den Schwung rausnehmen oder dieses abdämpfende Hamm in einem Streit. Beispiel. Klassischerweise in der Arbeit, ein Kollege kommt zu dir und sagt, du, warum hast du den Prozess falsch gemacht? Was du auf gar keinen Fall tun solltest, wäre dann zu sagen, ja, warum hast denn du mir den Prozess nie richtig erklärt? Und dann kommt der Nächste. Und wenn er dann halt auch schnell zum Reden ist, dann heißt es halt dann, ja, aber du hättest ja eh die höhere Ausbildung. Und dann kommt es dann auf persönliche Ebenen und das wäre dann eben schlecht. Warum hast du den Prozess falsch gemacht? Die erste Reaktion, sei schnell bereit zuzuhören. Wenn wir sagen, wir wollen schnell bereit sein zuzuhören, dann impliziert das ja, dass wir Fragen stellen. Wir müssen Fragen stellen. Dann geben wir dem anderen ja die Möglichkeit, dass wir ihm zuhören. Du könntest zum Beispiel, wenn du den Schwung rausnehmen möchtest oder es abdämpfen möchtest, Folgendes sagen. Was meinst du eigentlich damit, dass ich falsch gemacht habe? Ich möchte gern verstehen, was ist dein Problem? Und es muss natürlich in der richtigen Tonlage sein, ist klar. Und dann lässt du ihm mal erreden, was du in seinen Augen falsch gemacht hast. Und hörst einfach mal nur zu, ohne irgendwas zu sagen. Und dann stellst du noch eine Folgefrage. Verstehe ich dich richtig, dass du dir gewünscht hättest, dass ich es so und so gemacht habe? Und dann replizierst du, was er dir gerade gesagt hat. Ich sage dir, es nimmt den Schwung so krass raus, es wird wirklich abdämpfend wirken. Ich denke, ihr versteht den Punkt. So. Es gibt aber auch Gruppensituationen. Das ist natürlich noch unangenehmer, wenn es innerhalb einer Gruppe einen Streit gibt. Dann gibt es ja gewisse Synergieeffekte, du willst dich natürlich auch nicht vor anderen bloßstellen lassen. Insbesondere, ich persönlich finde es auch sehr unangenehm, wenn so eine Konstellation Männer, Frauen da ist oder Ehen und dann lästert einer über den anderen. Was macht man dann, wenn man in einer Gruppensituation ist? Du könntest sagen, ich stelle jetzt gerade fest, in diesem Business-Meeting zum Beispiel, wir haben jetzt hier einen Punkt, wo wir gerade einen Konflikt haben. Wäre es möglich, weil ich glaube, dass das Setting gerade einfach nicht so gut ist, dass wir nach dem Meeting darüber nochmal reden unter vier Augen. Das ist auch, wie du den Schwung rausnehmen kannst, wie du schnell bereit sein kannst zuzuhören und langsam zum Reden. Wortwörtlich, du bist langsam zum Reden, du nimmst dir nochmal Zeit nach dem Meeting. Ein anderes Thema, was für uns ganz relevant ist heute, ist natürlich Online-Kommunikation. Also damals, da gab es ja keine Handys, wie Jakobus das geschrieben hat, aber für uns enorm wichtig. WhatsApp, YouTube-Kommentare oder Telegram oder weiß der Geier, was man heute macht. Du kommunizierst unglaublich viel über soziale Medien. Lass dir doch mal Zeit, bevor du irgendwas postest, was du dann im Nachhinein löschen willst oder bereust. Aber du musst nicht sofort antworten. Diesen Stress möchte ich dir echt nehmen. Lass dir mal Zeit, bevor du was antwortest, bevor du was schreibst. Und der letzte Punkt, es waren jetzt alles so diese Themen, schnell zum Hören zu sein, langsam zum Reden. Vielleicht ist dir schon mal passiert, du bist sehr enttäuscht geworden, weil du eine Kritik angebracht hast an einen Leiter, zum Beispiel in der Kirchengemeinde oder in der Arbeit. Und du bist überhaupt nicht wahrgenommen worden, du fühlst dich ein bisschen enttäuscht. Dann kann ein Aspekt, der das vielleicht erklärt, sein, dass die Art und Weise, wie du Kritik angebracht hast, einfach nicht empfänglich war. Es war kein richtiges Feedback. Du hast dir nicht Zeit genommen, vorher, also wenn wir sagen, wir sind langsam zum Reden, dann bedeutet das natürlich, dass wir uns vorher Gedanken machen, was wir dann sagen. Du könntest zum Beispiel klassischerweise diese 3W-Methode, also was ist meine Wahrnehmung, was ist die Wirkung von mir auf diese Wahrnehmung und dann den Wunsch aussprechen. Ich denke, ihr versteht den Punkt schon, wie diese Anwendung in unserem Leben ausschaut. Das ist relativ klar. Also wir haben verstanden, schnell zum Hören, langsam zum Reden. Und jetzt schlussfolgert der Jakobus Folgendes. Er sagt, menschlicher Zorn, der kann nie zu irgendetwas führen, was in Gottes Augen gerecht wäre. Das ist jetzt klar, in der Streitsituation diesen Schwung rausnehmen. Aber wir müssen auch eine Schlussfolgerung ziehen für die Situation, bevor der Streit kommt. Und die macht er folgendermaßen. Okay, wir wissen, okay, dieser menschliche Zorn, der bringt eigentlich nichts, da kommt nichts Positives bei rum. Deswegen trennt euch von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Also relativ simpel, also diese Sachen, die uns im Konflikt dann plötzlich an die Oberfläche kommen, die sind ja schon vorher drin. Da denke ich jetzt klassischerweise an diese Gedanken, wo man schon vorher diese Argumentationsketten zurechtlegt, wie man den anderen in diesem Meeting dann völlig fertig macht oder so. Da sagt Jakobus, ja, das musst du schon vorher ein bisschen ablegen. Oder die Frau, die die andere Frau ansieht und beneidet und eifersüchtig ist, weil sie halt schöner ist in ihren Augen. Dieser Neid, der brodelt ja schon vor dem Konflikt in dir. Den musst du schon vorher, sagt Jakobus, dich davon trennen, damit es dann, wenn du im Konflikt bist, halt nicht hochkommt und dann wie aus der Pistole geschossen ist. Das hast du bestimmt schon mal wahrgenommen in einem Streit, da war vorher schon was da. Jakobus sagt, hey, du musst vorher schon trennen von all dem Schlechten und Bösen. Und im Zuge dessen ist aber auch ganz wichtig, dass wir uns nicht nur von Dingen loslösen, wie jetzt sag ich mal, sexuelle Sünden oder dergleichen, wo wir dann Pornografie haben, dann kommt es plötzlich ans Licht und das ist schockierend, sondern wir müssen im Zuge dessen uns auch mit etwas anderem füllen. Also du hast vorher was gehabt, das hast du losgelöst, jetzt hast du die Hand wieder frei, um was Neues aufzunehmen. Und da sagt Jakobus, trennt euch von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, denn es hat die Kraft, eure Seele zu retten. Wer ständig auf das vollkommene Gesetz der Freiheit achtet und befolgt, was es sagt, nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glückselig in seinem Tun. Der Punkt ist, trenn dich von dem Schlechten und im Zuge dessen musst du aber auch, und da verwendet er zwei Wörter, die ein bisschen schlecht zu greifen sind für uns, vielleicht er sagt, du musst das Wort annehmen, das die Kraft hat, deine Seele zu retten. Was ist jetzt das? Oder du musst auf das vollkommene Gesetz der Freiheit achten. Was meint er denn damit? Das sind schon wieder so theologische Begriffe. Ich glaube, er meint definitiv damit das Evangelium. Also du musst dich von diesen Sünden, von diesem Schlechten und Bösen vorher trennen und dann das Evangelium annehmen. Du musst die Botschaft, die Jesus hatte, für dich annehmen. Das Evangelium ist ganz einfach. Wir alle leben unser Leben. Aber im Laufe unseres Lebens haben wir eben diesen menschlichen Zorn. Wir haben diese Konflikte, wir haben Neid und Streit und Zorn und Eifersucht und sexuelle Sünden und weiß der Geier, Betrug und sowas. Und das liegt dann wie eine Schuld auf uns und hindert uns natürlich, mit anderen Menschen in einer guten Gemeinschaft zu leben. Und es hindert uns aber auch, mit Gott in einer guten Gemeinschaft zu leben. Und die Botschaft von dem Evangelium ist, Jesus kam auch auf diese Welt, aber er lebte ein perfektes Leben. Jesus war frei von Zorn, von menschlichem Zorn, war frei von Eifersucht. Er hat nie gesündigt in seinem Leben, aber starb am Kreuz, stellvertretend für den Zorn, der auf dir war. Die Strafe, die du am Tag des Gerichts bekommen solltest von Gott, hat er auf sich genommen, wortwörtlich, und beerdigt und begraben. Und indem er auferstanden ist von den Toten, hat er natürlich demonstriert, dass er wirklich Sünden vergeben kann und wirklich der Herrscher über den Tod ist. Und jetzt bist du wiederum, wenn Jesus dir diesen Zorn, diese Sünden abnimmt, frei mit anderen in Harmonie zu leben und mit Gott in Harmonie zu leben. Okay, der Punkt ist ganz einfach, trenn dich von diesem Bösen und Schlechten und wende dich dem Evangelium zu. Ich möchte erklären, wie ich das mache oder so exemplarisch mal darstellen, wie das praktisch ausschauen kann. Wenn du sagst, du möchtest gerne praktisch diese, ich nenne es mal Seelenhygiene, also dieses Aufräumen vor seiner eigenen Haustür machen. Ich mache das gern so, dass ich mir auf einen Zettel aufschreibe, was ich für Sünden habe in meinem Leben. Zum Beispiel, dann schreibe ich halt auf, oh, ich habe da voll schlecht über den gedacht. Oder wenn eine Frau, die dann denkt, oh, ich war voll neidisch auf die andere Frau, die schaut so viel besser aus und so. Und dann schreibst du das auf. Oder, oh, ich fühle mich echt so schlecht, ich glaube, du liebst mich gar nicht, Gott, und warum lässt du das Leid zu und bist eigentlich zornig auf Gott. Und dann schreibe ich das auf einen Zettel und ich würde dir auch den Tipp geben, schreib das auf, mach es ganz klar, konkret. Und dann gehe ich ins Gebet und dann sage ich zu Jesus, Jesus, das ist alles in mir drin und ich möchte mich davon jetzt trennen. Bitte vergib mir meine Sünden, bitte vergib mir meine Schuld und lass dieses Gesetz der Freiheit in mir da sein. Ich möchte frei davon sein, bitte gib mir dieses Wort, das meine Seele rettet. Und dann kannst du diesen Zettel danach zerreißen. Du kannst ihn verbrennen und dir wissen, jetzt ist es vorbei. Dann innerlich abschließen damit. Oder für die Leute, die noch nicht getauft sind, das ist genau diese Symbolik, die in der Taufe sich zeigt. Du wirst unter Wasser getaucht und zeigst damit, du beendest dein altes Leben. Das Alte, das ist jetzt unter Wasser, das ist begraben. Und jetzt bist du frei gewaschen, wenn du raufkommst aus dem Wasser der Taufe. Du liebst jetzt ein neues Leben mit Jesus zusammen. Also die Anwendung für dich, wenn du noch nicht getauft bist, das wäre die Anwendung. Ich denke, wir haben verstanden, was wir tun in einem Konflikt. Also Schwung rausnehmen, abdämpfen, schnell zum Hören, langsam zum Zorn. Wir haben verstanden, was wir tun vor einem Konflikt. Also dieses Wegkehren, vorher schon aufräumen in sich selber, damit es im Konflikt dann nicht hochkommt, indem wir uns von Jesus befreien lassen. Aber die allerwichtigste Frage für uns, die haben wir noch gar nicht beantwortet. Das ist nämlich eine Ermahnung, die uns Jakobus gibt. Nämlich, was passiert, wenn wir das nicht in unserem Leben umsetzen? Warum sollten wir das tun? Da sagt Jakobus in diesem finalen Satz, es reicht nicht, nur die Botschaft zu hören. Ihr müsst danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selber. Wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, der ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich und geht weg und vergisst, wie er aussieht. Weißt du, all das, was ich dir jetzt gesagt habe, das ist natürlich schön zu wissen, aber es hilft dir leider nichts, wenn du es nicht in die Tat umsetzt. Der Grund, warum wir das umsetzen müssen in unserem Leben, ist der zentrale Satz in diesem Abschnitt. Wir betrügen uns sonst nur selber. Wir berauben uns eigentlich, wenn wir das nicht in unserem Leben umsetzen. Es wäre so schade, wenn wir einfach das nicht begreifen und erfassen in unserem Leben. Er verwendet das Bild von einem Spiegel. Das musst du dir so vorstellen wie eine Frau, die richtet sich schön her in der Früh vor dem Spiegel, macht den Lippenstift und Make-up und macht die Haare schön. Und dann geht sie aber in den Alltag und vergisst halt, wie sie ausgesehen hat. Und dann schwitzt man und der Lippenstift geht runter und Make-up verschmiert und so. Und deswegen haben halt viele Frauen dann einen Spiegel dabei und richten sich dann wieder halt auf der Toilette her zum Beispiel, damit es einfach wieder passt. Und genau das ist der Punkt, den Jakobus macht. Hey, das ist jetzt auch, du hörst diese Botschaft vielleicht, aber wenn du es jetzt nicht in die Tat umsetzt, wenn du nicht fortwährend in diesen Spiegel hineinschaust, wenn du nicht fortwährend auf deine Konfliktkultur achtest, in deinem Leben aufräumst, dann betrügst du dich nur selber. Das ist diese Ironie, die auch einem Streit zugrunde liegt, dass beide Parteien immer denken, dass sie Recht haben, obwohl eigentlich, wenn wir zwar nicht miteinander umgehen, keiner von uns Recht hat. Wir betrügen uns dann nur selber. Ich gehe nochmal zurück in das Land Burkina Faso. Vor genau 4 Monaten und 2 Wochen fand ein Gottesdienst um 8 Uhr morgens statt in Burkina Faso in einer Kapelle. 4 Monate und 2 Wochen. 8 Uhr, so wie hier. Plötzlich bricht wieder eine Bande von bewaffneten Motorradfahrern in die Kapelle rein und bedroht die Kirchenmitglieder. Und sie zielen mit ihren Gewehren auf die Reihe, da saßen Männer und Frauen wahrscheinlich getrennt, auf die Reihe, wo die Männer waren. Und sie erschießen auf der Stelle 13 Menschen. Und 2 Menschen werden schwer verletzt ins Krankenhaus geliefert, aber erliegen dann an ihren Verletzungen. 15 Leute starben. Es gab eine Blutlache in dieser Kapelle. Und die Organisation Open Doors, die sich einsetzt für Christen, die in Ländern leben, wo sie politische Verfolgung erleben oder andere Art von Gewalt erleben, berichtet uns von der Reaktion der Angehörigen, die zurückgeblieben sind, von den Frauen und Kindern. Und was die sagen, das ist so, sie sagen, bitte schreibt in euren Newsletter rein, dass sie alle beten sollen für unsere Verfolger, dass sie zu Jesus finden. Ich kann mir nicht vorstellen, ob es irgendeine höhere Art der Konfliktkultur gibt, als für seine Feinde zu beten und die zu segnen, die einen fluchen und denen Gutes zu wünschen. Das ist unglaublich schwer, aber wenn es diese Leute in Burkina Faso mit Gottes Hilfe hinkriegen, so eine Art von Konfliktkultur zu haben, bin überzeugt, wir können es auch mit Gottes Hilfe, wenn wir uns auf ihn verlassen. Die Antwort auf die Frage, wie geht Streiten, ist eigentlich relativ simpel. Schnell zum Hören sein und langsam zum Reden und zum Zorn. In deinem eigenen Leben dich vor dem Konflikt schon trennen und dich von Jesus befreien lassen. Und fortwährend in diesen Spiegel schauen und sich zurechtbringen lassen. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Sachen in unserem Leben beherzigen und mit Gott zusammen umsetzen, dann wird es unsere Konfliktkultur so dermaßen revolutionieren, dass wir Brücken bauen werden zu so vielen Menschen, dass wir dafür bekannt sind, gute Konfliktkultur zu haben. Das wird so viele Brücken bauen. Da werden wir Menschen was Gutes tun dadurch. Das wird etwas sein, was uns zum, und das ist das Thema dieser Serie, zum Aufblühen bringt. Individuell, als Kirchengemeinde zum Aufblühen bringt und ich glaube auch in unserer Arbeitssituation aufblühen wird und als Gesellschaft werden wir dann aufblühen. Das letzte Lied, das wir jetzt singen, es heißt, der Herr segne dich. Und da geht es darum, dass wir ein Gebet machen zu Gott, ein gesungenes Gebet, dass wir wünschen, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten, er sei dir gnädig, er soll dir Frieden geben. Und wir bitten in diesem gesungenen Gebet den Segen Gottes auf eine andere Person. Und ich möchte dich da jetzt herausfordern, ich weiß, es ist vielleicht nicht einfach, aber ich möchte dich herausfordern, wenn du in einem Konflikt bist in deinem Leben, versuch jetzt in diesem Lied das mal auf diese Person zu übertragen und der Segen zu wünschen und eine friedvolle Haltung einzunehmen. Bezieh dieses Lied, das wir jetzt singen, auf diese Person. Ich bin mir sicher, dann wirst du aufblühen.